Ja, ihr Lieben, was macht es eigentlich für einen Unterschied, ob man Gott folgt, Gott gehorcht, Gott die Treue hält oder nicht? Ich weiß nicht, ob es euch auch schon mal so gegangen ist, da schwätzt mit jemand aus dem Dorf oder aus der Bekanntschaft und du sagst, ja, ich gehe da auch sonntags da in diese Gemeinde und ja, ich glaube auch irgendwie an Jesus und so, und dann kommt oft so ein Satz, ach jo, ihr Frommen, ihr wollt doch nur was Besseres sein. Ihr meint wohl, ihr wärt was Besseres. Das kennen wir. Ne? Diese Unterstellung ist uns vertraut, weil Menschen uns gerne in so eine Schublade stecken und sagen, ja, ihr denkt ja bloß, ihr wärt so toll, ihr Mucker, ihr Frommen. Das ist erstmal ein komisches Gefühl, wenn die Leute so über uns denken, wenn sie uns so ansprechen und ja, wenn man den Glauben, den wir da haben und diese Beziehung zu Jesus, wenn die so missverstanden wird. Also ich komme mir da immer komisch vor, weil ich immer denke, Leute, ihr habt es noch gar nicht begriffen und urteilt schon. Hört doch erst mal genau hin. In solchen Äußerungen, die gehören scheinbar zum Christsein, dazu steckt ja erstmal eine gewisse Abwertung, ja, und oft genug auch sehr viel Unkenntnis. Und doch, bei aller Wahrheit zu bleiben, müssen wir auch uns eingestehen, manchmal enthält das sogar ein Körnchen Wahrheit, diese Unterstellung. Weil wir als Christen manchmal uns ein bisschen vergaloppieren, weil wir manchmal dazu neigen, uns so zumindest unterschwellig über andere moralisch zu erheben. Mit einer gerümpften Nase, mit auch hochgezogenen Augenbrauen. Und wir meinen manchmal, wir müssten bewerten, was die anderen da alles machen oder richtig oder falsch machen. Und ich glaube, wenn ich Petrus richtig verstehe, würde er uns raten, Leute, bleibt demütig. Habt Einsicht in die eigenen Fehler, das bringt viel, viel mehr. Wenn ihr das wisst, wenn ihr das kommuniziert, dass ihr sagen könnt, wir sind gewiss und definitiv nicht besser als irgendjemand sonst da draußen in Gottes weiter Welt. Wir sind nicht besser. Wir sind Menschen, die dank der Gnade Gottes, also von Gottes Güte und Barmherzigkeit, Veränderung im Leben erfahren. Wenn was passiert, dann ist das Gottes Verdienst. Wir sind weder sündlos noch perfekt. Was wir also so reden, schwätzen und mit den Leuten unterwegs teilen, das trägt wesentlich zu unserem Ruf im Dorf bei. Insofern achtet einfach mal drauf, was ihr so sagt und wie ihr sagt. Vielleicht können wir da den Menschen ein bisschen mehr Wahrheit nahebringen. Aber selbst wenn es uns gut gelingt, und das setze ich bei uns fast allen voraus, wenn es uns gut gelingt und wir das fröhlich, herzlich, einladend weitergeben, was uns mit Jesus da verbindet, bleiben manchmal trotzdem Spott oder Häme oder Missverständnis nicht aus. Weil wir, und das steht in unserem heutigen Predigtext, nicht mehr mitmachen. Was das wohl heißt, wir machen nicht mehr mit. Da müssen wir gleich mal genauer drauf gucken. Also irgendwie statt diesem gesellschaftlichen Mainstream hinterher zu dackeln, das Fähnchen nach jedem Wind zu hängen, setzen wir andere Prioritäten und investieren in diese Beziehung zu Jesus und nicht so sehr in das, was gerade en vogue ist. Das schauen wir uns mal im Einzelnen an. Es geht zunächst mal um Priorisierung, voller Fokus auf Gottes Willen hier. Wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, schreibt der Petrus hier unter anderem. Und ich habe mich mal so ein bisschen durchforschen und gedacht, habe ich jemals für Jesus körperliche Schmerzen gehabt? Gut, vielleicht Kopfweh, weil die Predigtvorbereitung so anstrengend war, ja. Magenschmerzen, weil irgendwas in der Gemeinde schiefgelaufen ist. Nee, aber ganz ehrlich, so richtig körperlich gelitten? Gut, ich erinnere, als ich glaube in der 4. Klasse hat mir mal ein Mitschüler ein paar Ohrfeigen verpasst. Ich hatte ihm erzählt, ich gehe in den Jungen schauen, ob er nicht mitgehen wollte. Das fand er ziemlich doof. Und da hat er mich ein bisschen traktiert. Nun gut, ich habe es überlebt. Und ich weiß nicht, wie ist das hier, körperlich leiden? Die Menschen damals, zu denen Petrus diesen Brief schrieb, die hatten das ganz hautnah. Ja, die mussten manchmal richtig was durchmachen. Und insofern stellt sich die Frage, ist dieser Vergleich, den Petrus hier anschaut, für uns heute überhaupt ja, zutreffend? Damals litten die Leser tatsächlich, bekamen das am eigenen Leib zu spüren, was das heißt, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Jesus zu folgen. Heute lesen und hören wir solche Berichte ja vielfach leider aus anderen Regionen dieser Welt. Na, viele von euch beziehen die Nachrichten von Open Doors oder von der Märtyrerkirche oder was auch immer. Man liest es, man sieht es im Internet, wo Christen verfolgt werden, wo sie inhaftiert werden, ja, wo sie sogar getötet werden. Und das betrifft uns ja bei aller Liebe, Gott sei Dank, bisher hier nicht. Wenn wir leiden, wenn also dieser Text uns irgendwie was zu sagen hat, dann vielleicht wegen gelegentlichem Spott, dass die Leute uns belächeln, ja, prinzipieller Missachtung, wo man sagt, ach die, lass die mal, oder vielleicht Diffamierung, ja, da sind die Extremisten da, diese Fundamentalisten oder dergleichen. Leiden für Jesus, tja. Ich fand eine Aussage in diesem Text faszinierend hier. Die regt, finde ich, erstmal die Fantasie an. Man fragt sich, was will der Petrus denn damit sagen? Wer seinetwegen, also wegen Jesus, körperliche Schmerzen auf sich nimmt, und da geht es um dieses Leiden, der hat mit der Sünde gebrochen, steht da. Oder Luther übersetzt, der hat Ruhe vor der Sünde, beziehungsweise mit der Sünde abgeschlossen, steht es in der Elberfelder. Also nochmal ganz langsam, will Petrus damit sagen, dass ein geheiligtes, ein quasi sündenfreies Leben möglich ist, wenn man körperlich für Jesus leidet? Das wäre steil. Aber ich glaube, das können wir von vornherein ziemlich ausschließen. Petrus selber ist ja das beste Gegenbeispiel dafür. Er hat ja damals vor dieser jüdischen Obrigkeit mit seinem Kollegen Johannes zusammen ziemlich körperlich Strafen abgekriegt, Stockhiebe und so weiter. Aber wir wissen aus der Geschichte, er hat auch hinterher noch Sünden gehabt und hat auch Fehler gemacht und war nicht so ganz rein und heilig. Was meint er also mit diesem Satz? Wörtlich steht da, wer litt im Fleisch, hat Ruhe vor der Sünde. Boah. Und wisst ihr, ich glaube, es geht um dieses modernere Stichwort Priorisierung. Menschen, die körperlich in der weiten Welt oder auch psychisch, vielleicht seelisch hier bei uns, Schaden zugunsten von Jesus in Kauf nehmen, die sind priorisiert mit dem beschäftigt, was Jesus für sie ist. Sie haben eigentlich kaum Zeit und Aufmerksamkeit, sich den Abgründen der Sünde, der Versuchung und so weiter hinzugeben. Ihr Fokus liegt darauf, Jesus zu folgen und ihm nachzueifern. Das ist, glaube ich, so die Zielrichtung hier. Versuchung, Anfechtung geraten eher in den Hintergrund. In diesem Sinne hat dieser leidende Christ mit der Sünde gebrochen. Wer sich in diesem Sinne ganz Christus hingibt, ist, so sagt es Petrus weiter, entschlossen, sich in der Zeit, die ihm hier auf der Erde noch bleibt, nicht mehr von menschlich selbstsüchtigen Wünschen bestimmen zu lassen, sondern vom Willen Gottes. Boah, da habe ich gefragt, ist das so? Spielt das keine Rolle mehr bei uns oder leiden wir zu wenig? Menschlich selbstsüchtige Wünsche, ich weiß nicht, was das bei dir so ist. Bei mir hat das meistens mit Chips und ähnlichen Sachen zu tun, die nicht so sonderlich gesund sind. Aber was heißt denn das? Man mag es vielleicht mit zwei Kettenrauchern vergleichen. Zwei Leuten, wo der eine noch Kettenraucher ist und der andere hat mit Rauchen aufgehört. Natürlich kennt der Ex-Raucher diesen Reiz der Zigarette, ja, diesen Sog, der spürt es quasi, wenn ich in Stress komme, wenn ich nicht richtig weiß, wie es weitergeht, den Wunsch, jetzt schnell einen Klimmstängel anstecken und mich damit beruhigen. Aber Leute, die frei geworden sind vom Rauchen, ihr könnt ja mal Leute fragen, je mehr er dafür investiert hat, dass er diesen Schritt erreicht, je mehr er es ihn auch gekostet hat, von der Sucht loszuwerden, die ihn zeitlebens gequält hat, desto stärker wird er vom Neuen, von diesem gesunden Lebensstil profitieren und sich nicht mehr danach zurücksehnen, so zu sein, wie er mal war, oder? Ja, er erkennt sogar mehr und mehr Gewinn darin, Nichtraucher zu sein, weil es ihm Stück für Stück körperlich besser geht, weil es ihm seelisch besser geht, ja, weil er am Ende des Monats mehr Geld in der Tasche hat. Und so priorisieren Christen neu und anders. Statt sich nach lebensschädlichen Vergnügungen, die dieser Text ja dann auch noch aufzählt, zurückzusehen und zu sagen, oh, ich will lieber dahin zurück, wo ich herkomme, richten sie ihr Augenmerk darauf, Gottes Willen zu entsprechen. Und zwar nicht aus Zwang oder aus Druck Askese oder Moral, sondern weil sie spüren, ja, weil sie verstanden haben, dieser neue Lebensstil nach dem Willen Gottes, der tut mir gut, das ist viel besser für mich, das ist förderlich, ja, das befreit mich. Wir trauern doch den alten Zeiten, ihr Lieben, nicht mehr hinterher, sondern wir sind doch heilfroh und glücklich, dass Jesus uns verändert. Oder empfindest du es anders? Geht es dir eher so wie diesem Mann Lot und seiner Frau, die man mit Mühe aus der Stadt Sodom rauszerren musste, statt dass sie gesagt hätten, ein Glück, ich komme hier raus. Befreiter und erneuerter Glaube macht die Erfahrung, dass zurück keine lohnenswerte Option ist. Das neue Leben in Christus ist um ein Vielfaches besser als das alte, das hinter uns liegt. Weshalb Paulus mal sagen kann, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Echte Befreiung und Freude in Jesus, das steht und fällt damit, ihr Lieben, das Alte loszulassen. Ihm den Abschied zu geben und sagen, ich brauche es nicht mehr. Und ich bin froh darüber. Die letzte Kippe auszudrücken und sich nach einem neuen, rauchfreien Leben zu sehen, das ist eigentlich hier der Punkt. Und ja, das ist oft auch ein Kampf. Petrus macht daraus keinen Hehl, er schreibt es ja hier, macht euch Christi Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Uraltes Wort, also man zog eine Rüstung, einen Harnisch an, ja, so einen Panzer da, um gesichert zu sein. Bewaffnet euch, steht da wörtlich. Also rechne mit Widerstand, mit Angriffen auf deine neue Freiheit, aber lass sie dir nicht nehmen, indem du einfach in alte Verhaltensmuster zurückfällst. Das neue Leben, das tut dir von Herzen gut. Das alte schadet bloß. Gucken wir mal auf den nächsten Abschnitt. Zielrichtung vom Ende her denken. In den 1960er Jahren, für euch junge Leute uralt, vor vielen Jahrhunderten, für uns noch durchaus nachvollziehbar, 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, da machte der sogenannte Marshmallow-Test des New Yorker Psychologen Walter Mischel Schlagzeilen. Der funktionierte so, man hat einem Vorschulkind, das war ein anderes als dieses, dem hat man eine Süßigkeit, also ein Marshmallow quasi, hingelegt und gesagt, pass auf, du kannst diese Süßigkeit jetzt sofort essen. Super. Wenn du aber eine Viertelstunde wartest, ich gehe jetzt mal raus und wenn ich nach einer Viertelstunde wiederkomme und du es dann noch nicht gegessen hast, dann kriegst du viel, viel mehr Süßes. Und dann ist die Person, der Erwachsene, aus dem Raum gegangen. Könnt ihr euch jetzt vorstellen, was passiert? Ja, eine Viertelstunde lang unbeobachtet und alleine in einem Raum. Für ein Kind, ein Vorschulkind, eine Ewigkeit. Wie lange ist eine Viertelstunde? Und die Fragestellung dieses Tests, wissenschaftlich sehr berühmt, diese Fragestellung lautet, da haben kleine Kinder die Fähigkeit, eine sofortige Belohnung, also dieses Marshmallow, zugunsten einer späteren Belohnung, eines höheren Ertrages, aufzuschieben, zu warten, Geduld zu haben. Und Michels Studien zeigten, dass die Kinder, die lange warten konnten, es gab also welche, die das wirklich durchgezogen haben, dass die später im Leben häufig mehr Erfolg hatten, die waren besser in der Schule, die hatten größeren beruflichen Erfolg und sogar stabilere Beziehungen. Spannend. Es zeigt sich, Selbstkontrolle ist förderlich für ein geglücktes Leben. Ja? Und Petrus, der erinnert hier seine Leser daran, dass es sich lohnt. Dass es sich lohnt, einstweilen in diesem Leben auf zweifelhafte Vergnügungen zu verzichten. Die Folgen eines undisziplinierten Lebensstils, sagt er, werden krass sein. Macht euch nichts vor. Er sagt hier, sie werden sich vor dem verantworten müssen, der schon bald über alle Menschen Gericht halten wird, über die Lebenden und über die Toten. Final, am Ende, jüngstes Gericht, ja, wird alles einmal Konsequenzen haben, was wir zeitlebens machen, tun, sagen, denken und so weiter. Und ein kurzzeitiges Vergnügen, diese Einstellung, ach ja, das macht doch jeder, die führt schlussendlich zu nichts Gutem. Der David, König David, hatte ja seinerzeit auch mal so diesen Eindruck, so ein kleines amoröses Abenteuer mit der Batseba. Ja, was ist schon dabei? Man muss sein stressiges Leben ja hin und wieder mal ein bisschen versüßen. Die Folgen waren eine zerstörte Ehe, ein totes Baby, ein Mord am gehörnten Ehemann, Konflikte für Jahrzehnte in seiner eigenen Familie, kurz Krisen, Not und Katastrophen. Christen laufen, so Petrus, nicht mit, sondern schwimmen, wie wir es buchstäblich oft sagen, gegen den Strom. Handeln also anders, als es so mehrheitsmäßig üblich ist. Und zwar bewusst, mit Bedacht, aus Überzeugung. Nicht einfach nur, weil sie sagen, wir sind prinzipiell dagegen, wir machen es alle anders als die anderen. Nein, sondern weil Christen verstanden haben, dass das ihr Leben besser macht. Weil sie auch vom Ende her denken und sagen, wo führt das denn hin, schlussendlich? Weil sie wissen, dass schon hier und jetzt disziplinloses, zügelloses, ohne Selbstkontrolle Leben sehr viele negative Folgen nach sich zieht. Man muss nur die ganzen Suchterkrankungen sich angucken. Und insofern übernehmen Christen eher eine Haltung, wie sie von Mose zum Beispiel beschrieben wird im Hebräerbrief. Da heißt es, Mose wollte lieber mit dem Volk Gottes leiden, als sich dem flüchtigen Genuss der Sünde hingeben. Die Schmach, die er dadurch auf sich nahm, übrigens dieselbe Schmach, die auch Christus zu tragen hatte, bedeutete ihm mehr als alle Reichtümer Ägyptens, weil sein Blick auf die Belohnung gerichtet war, die Gott für ihn bereithielt. Hebräer 11,25. Das heißt, Christen ja verzichten hin und wieder tatsächlich, aber nicht aus, weil sie sich so toll fühlen, sondern für ein höheres Ziel, für was Besseres. Und sie wissen, dass dieser Verzicht ihnen keinen Schaden, sondern Nutzen im Leben bringt. Ich weiß nicht, was dir so attraktiver erscheint, wenn du dir die Lebensentwürfe der Menschen anguckst. Also so ein Leben nach dem Mainstream der Gesellschaft oder so ein Leben, wie es Jesus skizziert, schildert und auch vorgelebt hat. Was zählt am Ende? Und wie willst du dein Leben führen? Ist und bleibt deine Entscheidung. Mit Vers 6 hier nimmt der Petrus noch einmal Rückbezug auf schon verstorbene Christen. Ich habe euch auf dem Blatt so ein paar Gedanken dazu geschrieben, wer sich da mal vertiefen will. Diese schon toten Leute haben die Konsequenz der Sünde, diesen körperlichen Tod, den haben die bereits erlitten. Aber sie leben im Geist, wie es hier heißt, in Gottes Welt, ein befreites, ein ewiges Leben. Es hat in der Geschichte und in der Theologie für viel Debatten gesorgt, dass da wörtlich steht, dazu wurde den Toten Evangelium verkündet. Da könnte man jetzt drei Vorträge zu halten, ich erspare euch das. Wir haben das bei der letzten Lektion auch schon mal gehabt. Es gibt keine posthume zweite Chance. Ja, machen wir uns da nichts vor. Also es wird nicht nach dem Tod nochmal abgefragt, willst du nicht doch noch? Vergiss es. Hier sind wohl nach großer mehrheitlicher Theologenmeinung die Toten gemeint, die sich bereits für Christus entschieden haben. Es geht also um geistlich Tote, von denen Jesus gesagt hat, Johannes 5, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten hören werden, die Stimme des Sohnes Gottes, und die sie hören werden, die werden leben. Oder wie es Paulus hier in Epheser 2 schreibt, Gott hat auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Wenn jemand stirbt, kommt ins Krankenhaus, die Ärzte versuchen, ihn zu reanimieren und es gelingt nach einer halben Stunde oder was, wer wäre dann so doof, sich zurückzusehen und sagen, oh, ich will lieber wieder tot sein, das war viel schöner. Und so leben Jesus' Nachfolger befreit, sie leben erleichtert nach seinem Willen, weil sie wissen, vom Ende her gedacht, ist mein neues Leben in Christus das Beste, was mir jemals passieren konnte. Gucken wir uns noch den dritten und letzten Teil an, Beziehung aus dem vollen Schöpfen. Die Christen folgen keiner Moralreligion gegen alle möglichen Unterstellung und es sei so. Nein, wir sind keine Moralreligion, wir sind eine Beziehungsreligion. Wir müssen keine Vorschriften einhalten, wir müssen keine bestimmten Erwartungen erfüllen. Du musst nicht die 10 Gebote abhaken, darum geht es nicht. Christenleben befreit von Gottes Geduld und Großzügigkeit, von seiner Hilfe, von seiner Barmherzigkeit. Glaube ist deshalb in allererster Linie eine Beziehung. Lange vor Überzeugung. Die Maren hat es letzte Woche hier nochmal sehr schön entfaltet. Wir folgen Christus, der uns geliebt und sich selbst für uns aufgeopfert hat. Das feiern wir nachher im Abendmahl. Und als Christus-Nachfolger erhalten wir ein großes Paket an Begabungen und an Ressourcen. So schreibt Petrus hier in Vers 10, jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Will heißen, Gott legt was in dich rein. Ein Paket an Gaben. Gott begabt dich. Er macht dich fähig. Er legt was an Ressourcen in dich. Und das ist seine Art, Beziehung zu leben, indem er gibt, indem er dich beschenkt. Er traut dir was zu. Gott sagt nicht, ach, was bist du denn für jemand, sondern er sagt, du kannst, du darfst, du bist von mir begabt. Auf vielfältige Weise heißt es hier. Wir können also aus dem Vollen schöpfen. Da ist eine Menge an Ressourcen da. Nun ist der allgemeine Tenor, wenn man so mit Leuten schwätzt, eher, dass viele über Missstände klagen. Sie sehen vor allem das, was nicht da ist, das berühmte halbleere Glas. Das fehlt und das ist nicht gut und das ist schlecht und da müsste es besser sein und, kennen wir alle. Vielleicht machen wir manchmal sogar mit. Und so leicht vergessen wir, dass das Glas ja auch halb voll, vielleicht viel mehr als halb voll ist, dass Gott uns doch alles gibt, was wir brauchen. Ich muss so oft an diese Geschichte denken, die Jesus mal erzählt von diesem sogenannten verlorenen Sohn, Lukas 15. Und da gibt es ja noch einen Bruder, ne? Den kennen die meisten. Und dieser Bruder war ja immer daheim und er war nie rebellisch und ist nie abgehauen und so. Und dann gibt es am Schluss aber trotzdem so einen Stress mit dem Papa. Und dann sagt doch dieser Vater zu diesem zweiten Mann, zu diesem Bruder, Kind, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Zieh dir das mal rein. Alles, was mir gehört, sagt Gott, gehört auch dir. Gott stellt dir alles zur Verfügung. Kraft. Seine Kraft. Geduld. Gottes Geduld. Liebe. Alles, was Gott gehört, gibt er dir. Treue, Vergebungsbereitschaft, Ausdauer, Disziplin, Resilienz, Standhaftigkeit, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Demut. Jetzt kannst du aufzählen, was Gott alles ausmacht und er sagt, das alles gehört mir. Und du darfst es doch nutzen, ich gebe es dir, du hast die volle Auswahl. Schöpfe aus dem Vollen. Wir nutzen Gottes Arsenal, so wie ich früher, ich bin ja überhaupt kein Heimwerker, aber wenn ich irgendwas machen sollte, musste, dann bin ich immer in die Werkstatt meines Papas gelaufen, der hatte nämlich Werkzeug und er hatte mir auch erlaubt und hat gesagt, wenn du was brauchst, gehst du dahin, dann kannst du es holen. Habe ich dann auch gemacht, aber bring es hinterher wieder zurück. Ja, Papa, kennt ihr, ne? Nimm Gottes Gnadengaben und setz sie in seinem Sinne ein. Und zwar nicht als Pflicht oder als Schuldigkeit und Gott muss ich beweisen, dass ich ihn lieb habe, sondern als Befähigung, als Erleichterung. So wie ich damals mit meinen Mitteln, was ich so hatte, ich hätte niemals, nie nicht irgendeinen Raum tapeziert gekriegt. Das ging gar nicht mit meinem kleinen Kram. Aber mit den Werkzeugen und mit den Hilfsmitteln meines Papas habe selbst ich das einigermaßen ohne Mühe hingekriegt. Und so wirst du auch, wenn du das liest, auch manchmal denken, ja, ich kriege das nicht hin. Ich kann das nicht. Vielleicht bist du auch und ich auch wenig besonnen und nüchtern zum Gebet. Ja, natürlich nicht. Aber du kannst dich in Gottes Werkzeugkiste bedienen. Gott macht's möglich. Unsere Gastfreundschaft, die ist oft nur bedingt vorhanden, da haben wir keine Zeit oder keine Lust oder die Leute, die wir einladen sollten, die passen uns nicht. Ja, manchmal macht man es vielleicht notgedrungen, nur als von uns erwartet wird. Ne? Aber wir sind eingeladen, Gottes Gabe in Anspruch zu nehmen und ihn durch uns wirken zu lassen. Hol dir aus seiner Werkstatt, was du brauchst. Es gehört dir, du darfst es nutzen, kein Problem. Also nicht du musst, sondern du kannst, weil Gott dich aus dem Vollen schöpfen lässt. Und dann kannst du reden und Gott spricht durch dich. Nicht nur hier vorne auf der Kanzel, auch draußen im Dorf, in der Werkstatt oder wo du gerade unterwegs bist, im Garten. Dann kannst du dienen. Nicht, um bei den anderen gut Kind und lieb Kind zu werden, sondern weil Gott dir die Kraft dazu verleiht und weil du es gern tust, weil du sagst, das ist doch, entspricht doch voll Gottes Art und es tut mir gut und es tut den anderen gut. Dann kannst du lieben und damit viele Fehler anderer zudecken, weil es Gott möglich macht. Und deshalb, ihr Lieben, nochmal, ja, als Christen leben wir anders. Wir machen nicht alles besser, nein, aber wir machen auch nicht alles mit. Und tun Dinge, die vielleicht andere komisch finden. Naja, sei es drum. Wir leben diesen Unterschied, weil wir wissen, es gibt nichts Besseres, als diesem Jesus zu folgen. Und wir wollen auch gar kein anderes Leben führen, weil wir wissen schon, wo das hinführt. Und unsere Priorität, unser Ziel ist der Herr, den wir lieben und dem wir folgen. Herr, dafür danke ich dir. Danke dir auch für das, was Petrus uns da heute ins Stammbuch geschrieben hat. Nicht immer ganz leicht, aber irgendwie auch ermutigend, motivierend. Und ich finde es gut, dass wir nochmal gehört haben, dass wir nicht irgendwie toll und heilig und besser sein müssen als andere. Das können wir eh nicht. Aber dass du uns alles gibst, was wir nötig haben zum Leben. Und dass du unser Leben befreit hast von dieser Bindung, von der Sucht nach der Sünde und nach allen möglichen Mist, der uns einfach nur kaputt machen will und dass du uns zum neuen Leben eingeladen und das ermöglicht hast. Danke für das, was du getan hast am Kreuz. Danke für dein neues Leben, dass du auferstanden bist und danke, dass diese Kraft, diese Liebe, diese Treue, all das in uns mächtig werden will, weil du es in uns reinlegst. Segne uns, Herr Jesus, und danke für deine Güte und Gegenwart. Amen.